ist, mir lag ein Text auf dem Herzen, der aus der Bibel kam, und es war vielleicht dann doch nicht der Heilige Geist, aber es ist immerhin ein Bibeltext, der in meinem Herzen ist. Und so mache ich das manchmal, dass ich nicht den vorgeschlagenen Text nehme, sondern denke, ach ja, da ist gerade was, das spricht mich an. Und so sind wir heute zu diesem Text gekommen, zu diesen Texten. Ein Vorwort an alle Profi-Christen unter uns, also Menschen, die schon sehr, sehr lange mit dem Herrn unterwegs sind. Dieser Text ist überaus bekannt. Aber ich erfahre immer mehr, dass auch in Bibeltexten, die uns sehr bekannt sind, doch immer wieder etwas Neues versteckt sein kann. Und ich habe mich eine Zeit lang mit hebräischer Denkweise befasst. Und aus diesem Kulturraum kommen nun mal unsere Bibeltexte auch. Und es gibt so einen Vergleich. Ein deutscher Autor oder ein westlicher Autor tendiert dazu, schon in der Überschrift zu sagen, worum es geht. Also in diesem Buch, auf diesem Buch steht, wenn du mehr Geld durch Aktien verdienen möchtest, ist das dein Buch. Es steht drauf, was drin ist. Und so denken wir Deutschen auch. Wir wollen gerne wissen, was drin steckt. Schreib es mir drauf. Oft gibt der Titel vieles preis. In der östlichen Hemisphäre, wo auch Israel liegt, macht es ein Autor nicht so einfach. Der erzählt eine Geschichte. Und ganz oberflächlich hat diese Geschichte eine Bedeutung, aber es ist allzu üblich, dass ein Autor tiefer in seinen Texten Schätze verbuddelt. Und diese Schätze muss man suchen und finden wollen. Die springen einen nicht direkt an. Die Kunst, eine Nachricht rüberzubringen, auch im afrikanischen Raum wäre, eine Geschichte zu erzählen. Und der Hörer muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, mitdenken. Und vielleicht findet man das Gold. Und so ist es auch mit zutiefst bekannten biblischen Texten. Irgendwo könnte noch ein bisschen Gold sein, das wir noch nicht gefunden haben. Oder zumindest noch nicht im Herzen angekommen ist. So viel wollte ich vorweg sagen. In Lukas 15 ist Jesus gerade dabei, einige Gleichnisse zu erzählen. Und kurz davor hat er über das Thema Jüngerschaft geredet. Da sagt er so Sachen, wer mein Jünger sein will, soll alles hinter sich lassen. Große Herausforderung an die Jünger. Jetzt kommen Gleichnisse, die erzählen auch eine Menge über Gott, den Vater. Die ersten beiden würde ich einigermaßen frei erzählen. Das dritte lese ich dann vor. Die erste Geschichte ist eine Geschichte von einem Menschen, der 100 Schafe besitzt. Ja, und auch auf diese Schafe aufpasst. Eigene Herde. Eins von diesen Schafen geht irgendwo da draußen verloren. Er lässt die 99 Schafe stehen, geht auf die Suche und er hat Erfolg. Er findet das eine Schaf, hat für die Zeit die Sicherheit seiner Herde ein wenig riskiert, kommt zurück und hat seine 100 Schafe wieder beisammen. Und dann sagt der Text, wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und die Nachbarn und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das irgendwo da draußen verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Also einen Menschen, der fern von Gott war und sich umgekehrt hat, zurück zu Gott. Solche Freude wird über einen Sünder im Himmel sein. Mehr als über 99 Gerechte, die Buße, also das Zurückkehren zu Gott, gar nicht nötig hatten. Erste Geschichte. 100 Schafe, ein Schaf geht da draußen verloren. Der Hirte geht, er findet es wieder und dann gibt's eine Party. Ich will nicht ehrfurchtslos sein. Nette, kleine Geschichte. Nicht besonders viel an Quantität. Die zweite Geschichte. Sagt Jesus, naja, man kann das auch mit einer Frau vergleichen, die in ihrem Haus ist. Und die hat 10 recht wertvolle Münzen. Und an einem Tag fehlt eine davon. Es sind noch 9, die 10. ist verschwunden. Diese Frau verliert keine Zeit und fängt an, alles auf den Kopf zu stellen. Sucht, 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 unermüdlich, lässt das Mittagessen ausfallen. Sie sucht, bis die 10. Münze gefunden ist. Und dann steht hier, sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme, so heißt die Münze, wiedergefunden, die ich verloren hatte. Und Jesus sagt, so wird Freude bei den Engeln sein. Über einen Sünder, der Buße tut. Okay, meine Frau hatte 10 Münzen, sie hat eine verloren und sie im Haus wiedergefunden. Irgendwo da drin war sie. Irgendwo im Haus ist sie verloren gegangen, dann kam sie wieder. Und dann am Ende gibt's wieder eine Party. Also für meinen deutschen Kopf nicht ganz nachvollziehbar. Es ist irgendwas im Haus verloren gegangen, okay, ich verliere andauernd Sachen im Haus. Also täglich. Wenn ich jedes Mal eine Party schmeißen würde, würde mir irgendwann das Geld ausgehen. Und das Dritte möchte ich einmal ganz vorlesen. Jesus sagte, da war ein Mensch und der hatte zwei Söhne. Der Jüngere von den beiden sagte, Vater, gib mir den Teil deines Vermögens, der mir zufällt. Und der Vater teilte, was er hatte, und nach einigen Tagen brach der jüngere Sohn mit allem auf, was er bekommen hatte, und reiste in ein fernes Land. Und da vergeudete er das Vermögen, in dem er verschwenderisch lebte. Als aber das Vermögen aufgebraucht war, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er fing an, selbst Mangel zu leiden, also Armut zu erleben. Und er ging hin und heuerte bei einem Bürger des Landes an, der schickt ihn auf die Äcker, die Schweine zu hüten. Und er hatte so einen Hunger, dass er sich wünschte, seinen Bauch mit dem Futter der Schweine zu füllen, aber niemand gab es ihm. Da kam er zu Sinnen und dachte sich, wie viele Tagelöhner im Haus meines Vaters haben Überfluss an Brot und ich komme um vor Hunger. Ich werde mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ich werde zu ihm Folgendes sagen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er noch in der Ferne war, sah ihn der Vater und wurde innerlich bewegt. Eine kleine Unterbrechung. Er wurde innerlich bewegt. Da steht in der Bibel ein spannendes Wort. Das heißt Splachnitzomai. Splachna steht für die Eingeweide eines Menschen. Also oft übersetzt die deutsche Bibel dann Herz, weil uns das näher liegt. Aber das ist hier, dieser Bereich, den manche Menschen spüren, wenn sie Stress haben oder aber auch stark positive Emotionen. Könnt ihr einfach mal rumfragen, wer hat denn seine erste Verliebtheit damals hier im Magen gespürt? Gefühle können sich im Körper zeigen und das muss so ein Moment gewesen sein. Der Vater spürt es in seiner Magengegend und dann rennt er los. Er ist innerlich bewegt, rennt auf seinen Sohn zu und hier steht, er fällt ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sagte zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und er kam, als er kam und sich dem Haus nahte, da hörte er Musik und Feiern. Da rief er einen Diener herbei und erkundigte sich, was da los sei. Der sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sagte zum Vater, schau mal, so viele Jahre diene ich dir. Und niemals habe ich dein Gebot übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, das ich mit meinen Freunden gefeiert hätte. Da aber dieser dein Sohn wiedergekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was meines, ist dein. Aber man muss doch jetzt freuen und fröhlich sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Ich würde gerne einen Augenblick der Ruhe nehmen, indem wir diesen Text auf uns wirken lassen, Gott den Raum geben, in der Stille vielleicht Dinge besonders hervorzuheben und danach werde ich darüber sprechen. Herr, wir geben dir für einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit in Bezug auf diesen Text, den wir gehört haben. Bitte dich, Herr, dass du in unseren Herzen wirkst. Amen. Ja. Ich möchte einige Kommentare zu diesem Text geben, und dann würde ich ihn noch einmal, also in diesem Zuge gehen wir ihn noch einmal durch. Ich nenne diesen Text sehr gerne der rennende Vater, weil das nicht so leicht wegsortiert wird wie der verlorene Sohn oder mittlerweile auch die verlorenen Söhne, hat sich ja beides durchgesetzt. Nun, die Überschrift setzt ja den Fokus, und ein besonderer Fokus ist ja eigentlich auch der rennende Vater. Habe ich von einem Freund geklaut. Dass der Vater rennt, ist nämlich eine ziemliche Besonderheit, auch das im Kulturkontext. Ein Mann mit Würde rannte nicht. Und um zu rennen, war es notwendig, das Gewand zu heben. Auch das tat man nicht. Das war eine Entblößung, eine Selbstbeschämung eigentlich. Da sieht man die Leidenschaft des Vaters. Aber gehen wir noch einmal zum Anfang zurück. Genau. Okay, noch einmal die nächste. Da ist ein Sohn im Haus, und das ist der Jüngere. Vielleicht war das ein recht cooler Typ, man weiß es nicht genau. Es gibt einiges, was der Text uns sagt, und es gibt Dinge, die der Text uns nicht sagt. Was der Text uns zu Anfang schon sagt, ist, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere, hier dargestellt, tritt an den Vater heran und bittet vorzeitig um sein Erbe. Selbst heute schwingt da ein gewisser Affront mit. Es ist etwas, was man nicht tut. Ich kenne einige Leute, die haben vorzeitig ihr Erbe ausgezahlt bekommen, aufgrund von einer Not, die da war, Großzügigkeit der Eltern, die das für sinnvoll hielten. Im Großen und Ganzen ist das nicht der Weg, den man geht. Und jetzt gibt es Dinge, die der Text uns nicht sagt. Und manchmal ist es eine Kunst, gute Fragen zu stellen. Eine Frage, die ich mir oft gestellt habe, ist, was veranlasst diesen Jungen, das Haus zu verlassen? Denn das sagt der Text uns nicht. Also alle meine Vermutungen sind jetzt keine exegetischen Erkenntnisse, keine Textforschung. Es sind Gedanken aus meinem Kopf, und ich habe die einmal aufgeschrieben. Es könnte die Frage gewesen sein, werde ich hier überhaupt gesehen? Es könnte die Sehnsucht gewesen sein, ich nehme mein Schicksal selbst in die Hand. Es könnte eine andere Sehnsucht gewesen sein, nämlich die, endlich jemand zu sein. Oder die nagende Frage, gibt es da draußen nicht irgendwas, wo noch mehr für mich drin sitzt? Ich systematisiere das einmal. Jeder Mensch sehnt sich nach der Liebe und Annahme von irgendjemandem. Das kann der Vater sein, das kann Gott sein, es kann die Familie sein, es können Freunde sein. Liebe und Annahme scheinen ein Grundbedürfnis zu sein. Oder die Angst auch vor Ablehnung. Menschen tragen in sich, viele, den Wunsch, etwas Besonderes zu sein. Jemand zu sein. Darum stellen wir uns manchmal dar. Das hat was mit unserem Auftreten zu tun, mit Kleidung, Autos, die wir fahren und so. Nichts ist verkehrt an einem Porsche, wenn er uns Spaß macht. Er kann auch eine Menge verdecken. Aber ich bin nicht gegen Reichtum, besonders nicht da, wo jemand dafür arbeitet. Das ist alles gut. Jemand zu sein ist eine treibende Kraft in der Menschheit. Die Frage nach Luxus und Komfort treibt einige Menschen. Irgendwas treibt uns nämlich alle. Und die Frage, könnte es mir irgendwo noch besser gehen? Also es ist traurig, aber es gibt einen Trainer in meinem Sportverein, der hat in Amerika seine Frau verlassen und seinen Sohn zurückgelassen, weil er sagte, ich glaube, mir würde es woanders besser gehen. Und sein Leben war gar nicht schlecht. Als ich das gehört habe, bin ich innerlich tief traurig geworden. Dieser Mensch kennt Gott auch nicht. Noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja. Das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Menschen lieben Kontrolle. Menschen lieben Sicherheit. Und sicher fühlen sich einige von uns, solange wir die Kontrolle haben. Ja, ich greife schon mal vorweg, die Kontrolle an Gott abzugeben, ist eine hohe Kunst des Christseins. Und das Lied, das mich heute in Bezug auf die Predigt am meisten angesprochen hat, war, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Also, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft zum Beispiel. Oder was mich aus dem Strudel reißt, ist Herr dein Geist. Denn diese Treiber, die sind da. Und die wirken kraftvoll. Irgendetwas treibt den Sohn weg aus dem Haus seines Vaters. Was genau es in seinem Fall ist, wissen wir nicht. Darüber können wir nur spekulieren. Was der Text uns aber sagt, ist, diese Reise geht nicht gut. Kurzfristig geht sie gut. Ja, er bringt das Vermögen ja durch, also er braucht es auf. Das heißt, es muss ihm wohl ganz gut gegangen sein. Aber nicht besonders lange. Und dann kommt die Hungersnot. Gerne mal das nächste Bild. Wenn die eigenen Pläne scheitern. Nun, es kommt diese Hungersnot. Und im jüdischen Kontext sind Schweine ja etwas Unreines. Also man sollte sie nicht essen. Schweine waren keine besonders beliebten Tiere. Auf einmal ist er Schweinehirte. Und auf einmal wird das Futter der Schweine sehr attraktiv. Und dann steht, er kommt zu Sinnen. Also er besinnt sich zurück auf das, was war. Und dann lernt er einen Satz auswendig. Denn er sagt, hey, die Tagelöhner des Vaters hatten es besser als ich, der ich Sohn bin, hier draußen. Und dann lernt er den folgenden Satz auswendig. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, aber mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das ist nur konsequent, denn die Vaterschaft hat er ja in den Wind geschossen, also den wertschätzenden Umgang. Man könnte vermuten, die Frage nach dem Erbe impliziert den Gedanken, naja, ich wünschte, du wärst schon tot. Aber jetzt, wo du es nicht bist, kann ich das Erbe vielleicht trotzdem haben. Das ist so ein Gedanke, der schwingt mit. Interessant, dass der Vater es trotzdem ausgezahlt hat. Er kommt nach Hause und ich habe schon gesagt, der Vater ist tief bewegt von Liebe, fällt ihm um den Hals, beschämt sich dabei selbst. Dann versucht der Sohn, seinen auswendig gelernten Satz aufzusagen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und während er das aufsagt, bekommt er keine Antwort. Der Vater scheint ihm gar nicht so richtig zuzuhören. Stattdessen fordert er drei Dinge an. Bringt ein Gewand, genau, einmal weiter. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, lass mich für dich arbeiten. Der Vater nimmt ihn in den Arm und, wir schauen einmal, ein Gewand, ein Ring und die Sandalen. Diese drei Dinge haben Symbolcharakter. Das Gewand bedeckt die Scham. Vermutlich war er ein bisschen dreckig, vermutlich war er ein bisschen abgeranzt. Das Gewand steht für das Zudecken des Vergangenen, aber auch die Übergabe einer Identität. Reinheit, Würde wird dadurch wiederhergestellt. Ein Gewand ist etwas Würdevolles. Erstens, die Identität des Sohnes wird wiederhergestellt. Der Ring ist noch spannender. Wer damals einen Ring vom Vater bekommen hat, konnte den Vater in Geschäftsangelegenheiten repräsentieren. Der Ring steht für Autorität. Ehrlich gesagt, Autorität für jemanden, der sich da nicht besonders stark drum beworben hat. Sandalen an den Füßen haben auch eine nicht nur symbolische, ganz pragmatisch war das so. Sklaven trugen keine Schuhe. Freie Menschen trugen Schuhe. Die Sandalen symbolisieren einmal mehr vielleicht die Identität, aber auch die Freiheit des Sohnes. Er ist kein Angestellter, er ist auch kein Tagelöhner, er ist wieder ganz und gar Sohn. Interessant. Wir wissen nicht genau, welcher Gedanke den Sohn weggetrieben hat nach da draußen. Aber wir wissen, welche Maßnahmen der Vater vornimmt bei der Rückkehr. Die Wiederherstellung der Identität, die Übergabe von Autorität, Gestaltungsspielraum und die Zusicherung der Freiheit. Dann wird gefeiert. Das gemästete Kalb, das heißt das beste Stück Fleisch, das im Haus war, das wurde gemacht. Nicht Bratwurst, sondern Filet. Und der ältere Sohn bekommt das mit. Der war da draußen auf dem Feld. Der ältere Sohn, den habe ich auch mal versucht hier darzustellen. Und er ist zornig. Steht hier. Schwarz auf weiß, er ist zornig, wütend, unzufrieden. Und es kommt zu einem Gespräch zwischen Vater und Sohn, das vielleicht vorher noch nie stattgefunden hat. Aber dann ist auf einmal das sprichwörtliche Fass übergelaufen. Es entbrennt in dem Sohn. Was kann in ihm vorgegangen sein? Ich werde hier nicht gewertschätzt. Wo bleibt mein Sohn? Ist es die Eifersucht? Das sagt der Text uns schon. Die Motive des älteren Sohnes sind wesentlich deutlicher hier herauszulesen. Er wurde zornig und sagte, er wollte nicht hineingehen. Der Vater kam heraus und redete zu ihm. Er sagte, so viele Jahre diene ich dir und ich habe deine Gebote nicht übertreten. Und du hast mir nicht mal ein Böckchen gegeben. Aha. Ich habe doch alles richtig gemacht und nichts von dir dafür bekommen. Ich werde hier nicht wertgeschätzt. Wo ist mein Lohn? Es geht aber weiter. Und jetzt ist dieser dein Sohn wiedergekommen. Er sagt nicht mein Bruder, dein Sohn. Für den älteren Bruder ist es vorbei. Für den Vater ist es nicht vorbei. Dieser dein Sohn, ist nicht mein Bruder, okay, hat dein Vermögen, hier steht, mit Huren durchgebracht. Wir wissen gar nicht, ob das stimmt. Das ist die reinste Unterstellung. Denn weiter vorne steht, das ist den meisten nicht bewusst und mir war es auch lange nicht bewusst, hier steht nur, er brachte das Vermögen durch, indem er verschwenderisch lebte. Steht nicht, dass er im Bordell war damit. Kann auch sein, dass er mit einer Yacht gefahren ist oder was auch immer er getan hat. Also, Spaß beiseite. Wie das Geld verprasst wurde, steht ja völlig außerhalb des Horizontes des älteren Bruders. Woher soll er es denn? Also, er war ja nicht dabei. Und er hat auch keine Drohne fliegen lassen, weil die gab es nicht. Er unterstellt, der ist mit deinem Geld ins Bordell gegangen. Kraft von Emotionen. Der Vater antwortet, nächste Folie, dreifach. Mein geliebtes Kind, alle Zeit bist du bei mir. All das, was mein ist, ist auch dein. Das ist ein Satz, ich teile den gerne in drei Teile. Man kann das auch anders aufteilen, natürlich. Aber ich sehe darin drei Wahrheiten, drei Erinnerungen. Ähnlich wie bei den drei Symbolen, der Mantel, die Schuhe, der Ring, ist es hier eine dreifache Aussage. Mein geliebtes Kind ist eine Erinnerung an die Identität. Weißt du noch, wer du bist? Weißt du noch, dass du Sohn in diesem Haus bist? Denn du sagst, die ganze Zeit habe ich geschuftet und keinen Lohn bekommen. Mein Kind, erinnerst du dich, dass du kein Lohnarbeiter bist? Alle Zeit bist du bei mir. Ich glaube, es ist eine Erinnerung an Beziehung. Hey, wir sind doch hier zusammen in diesem Geschäft. Mit mir hättest du reden können. Du warst doch die ganze Zeit da. Ich verstehe dein Problem nicht. Die Erinnerung an Beziehungen, die irgendwie gestört war, obgleich der ältere Sohn das Haus nicht verlassen hat. Und das Dritte, alles, was mein ist, ist auch dein. Er sagt nicht, du hättest mich ja um dieses Böckchen bitten können. Er sagt eigentlich, du hättest es dir einfach nehmen können. Das ist nochmal intensiver. Und das ist was, was uns Christen vielleicht manchmal fremd ist. Denn Gebet ist wertvoll. Aber dieser Text bringt mich auf die Spur zu sagen, es gibt Dinge, die wir erbitten müssen und sollen und viel beten und immer mehr beten. Und es gibt Dinge, von denen der Vater sagt, das ist mein, es ist auch dein. Und ich habe so eine Vermutung, dass der Friede Gottes in unseren Herzen so etwas sein könnte. Der Vater sagt, es ist mein und es ist auch dein. Ich glaube, dass Glaube, Liebe und Hoffnung solche Dinge sind, für die ich zutiefst gerne bete. Das tue ich wirklich. Und gleichzeitig glaube ich, es gehört meinem Vater, es gehört auch mir. Ich bete um diese Dinge in der Erwartung, dass sie dann zu mir kommen. Manchmal spürbar, manchmal nicht so spürbar, auf Wegen, die ich nicht verstehe und die ich auch nicht kontrollieren möchte. Gerne einmal das nächste Bild. Eine Erinnerung an die Identität des Sohnes. Eine Erinnerung an die Beziehung, die zumindest möglich gewesen wäre. Eine Erinnerung an Reichtum und Autorität. Ich würde sagen, man kann aus diesem Text eine Menge mitnehmen. Und ja, die Großzügigkeit des Vaters, immer wieder zurückzukommen, hat mich in meinem Christenleben oft gerettet. In Zeiten von Sünde, in Zeiten von Süchten, in Zeiten von Versagen. Wie oft mich dieses Gleichnis gerettet hat. Heute gibt es mir tiefere Einsichten in die Frage, was ist es eigentlich, was mich wegtreibt? Und was ist es eigentlich, wie der Vater darauf reagiert? Ich glaube, dass es auf uns heute zutiefst zutreffen kann, nicht muss, aber kann. Und dass es keine einmalige Geschichte ist, sich von Gott abzuwenden und auf eigene Faust loszugehen und ein bisschen verloren zu gehen, vielleicht nicht die Errettung zu verlieren, aber den Fokus. Und das kann im Haus passieren und es kann da draußen passieren. Warum glaube ich das? Ich glaube das, weil Jesus zwei sehr simple Geschichten vorangestellt hat. Die Geschichte von einem Schaf, das verloren gegangen ist da draußen. Die Geschichte von einer Münze, die verloren gegangen ist mitten im Haus. Und es folgt eine Geschichte von zwei Kindern, zwei Söhnen. Der eine geht verloren ganz weit da draußen, Der andere geht verloren, mitten im Haus. Ich glaube, es ist ein Ruf zur Wachsamkeit an uns Christen. Nicht zu vergessen, wer wir sind. Wenn wir futsch gegangen sind und wir sind auf Wege gekommen, vielleicht ist woanders mehr für mich drin. Die Möglichkeit zurückzukommen ist ja jederzeit da. Und das Schöne ist, es erwartet uns ein freudiger Vater, der in diesem Gleichnis bereit ist, sich selbst zu beschämen. Ich glaube, dass das so eine ganz schwache Andeutung sein kann auf das Kreuz hin, die ultimative Selbstbeschämung Gottes. Es kann sein, dass wir mitten im Haus sehr, sehr unbemerkt verloren gehen. Dass da ein Frust sein kann gegenüber Gott. Ein Vergessen, dass wir nicht seine Arbeiter sind, sondern seine Kinder. Ein Vergessen, dass deine Beziehung ist, die über das Lesen von christlichen Büchern hinausgeht und das Hören von Predigten, sondern eine sehr direkte Verbindung. Ein Gott, der ansprechbar ist, der auch zurückspricht auf verschiedensten Wegen. Eine Erinnerung und vielleicht eine Herausforderung vom Bittsteller zum Sohn oder zur Tochter zu werden. Und zu verstehen, es ist nicht nur ein Gott, der auf Bitten hin gerne gibt. Es ist ein Gott, der sein Königreich mit seinen Kindern teilt und es zur Verfügung stellt. Von dem wir nehmen und sogar weitergeben dürfen. Was, wenn Christsein nicht nur Bitten ist, sondern auch hier und da mal aus dem Reichtum Gottes heraus zu leben und zu tun? Vielleicht spricht dieser Text an. Vielleicht spricht er heute nicht an. Ich glaube, dass in unserem Leben immer wieder Momente kommen, in dem dieser Text uns retten kann. Und er uns zurückführt in das Gespräch mit Gott. Zuvor wurde gesagt, der Himmel freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Ganz ultimativ, glaube ich, gilt das für einen Menschen, der wirklich Gott nicht kannte und nicht auf dem Weg in den Himmel ist. Der Gott kennenlernt, sein Leben Jesus gibt und wir wissen, er ist gerettet. Das ist das Ultimative. Das ist das, wofür wir beten, was wir uns wünschen, glaube ich, für Menschen, die wir kennen und die wir lieb haben. Und im besten Fall auch für die wir nicht lieb haben. Ich glaube, das ist ein Gleichnis, das wir im Kleinen auch für uns deuten können. Nicht bei jeder Abwendung von Gott verliere ich mein Heil. Ja, meine Entscheidung für Jesus steht ja noch. Und trotzdem kann ich was mitnehmen. Die Kunst der Buße, hat Luther einmal gesagt, ist eine tagtägliche. Und ich würde das Wort Buße kurz noch behandeln, aber ich bin fast durch. Ich mag das Wort Umkehr lieber, weil Buße im Deutschen so kontaminiert ist von dem Gedanken eines schlechten Gewissens. Das griechische Wort heißt Metanoia und das heißt anderes Denken. Die Art des Denkens wenden. Der Sohn kam zu sinnen, steht hier. Er besann sich zurück auf das, was gut war. Buße muss nicht begleitet sein von einem schlechten Gewissen, nicht von Selbstverdammnis und auch nicht von der Angst vor Gottes Verdammnis. Buße ist ein simpler Moment, in dem ich die Richtung wechsle. Und was mir hilft, ist ein gewisser Dreischritt. Ich nehme wahr, ich bin gerade auf dem Weg nach da draußen oder ich bin gerade dabei, innerlich verbittert im Haus verloren zu gehen. Wahrnehmen ist gut. Schritt 2 ist, ich wende mich Gott zu. Oh Herr, aus Grund A, B, C, einem Grund, den ich nicht verstehe, habe ich mich gerade von dir abgewandt. Ich wende mich dir wieder zu, dem liebenden Vater. So, Schritt 3 ist der spannendste. Hier glauben wir in der Regel, jetzt mache ich es besser. Und das ist nicht der richtige Weg. Jetzt glaube ich, etwas Besseres muss dem vorausgehen. Ich bitte, Gott, mach mich frei von dem, was mich wegtreibt. Herr, nimm die Lügen aus meinem Kopf, die mir sagen, woanders gibt es etwas Besseres. Und dann sage ich, Herr, ich glaube dir. Und manchmal sage ich, hilf meinem Unglauben. Im Großen und Ganzen ist es gut zu sagen, Herr, ich glaube dir. Zeig mir einen besseren Weg. Wenn ich sofort selbstständig versuche, alles besser zu machen, werde ich möglicherweise verschlimmbessern und direkt in die nächste Falle rennen. Das ist das, was wir in letzter Zeit viel lernen und erleben und einüben und es scheint zu funktionieren. Ich möchte diese Predigt mit einem Gebet beenden. Und ich hoffe, dass es eine positive Botschaft ist von einem großzügigen Vater. Und ich möchte mehr Fokus darauf setzen, wie großzügig, gesprächsuchend und wiederherstellend der Vater ist. Die Schattierungen, in denen wir uns verlaufen können, sind viele. Entscheidend ist, zu wem wir zurückkommen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Herr, du kennst uns. Du kennst uns Menschen und du weißt, dass wir sind wie Schafe. Das hast du oft zum Ausdruck gebracht. Und wenn wir loslaufen, dann ist manchmal nicht ganz klar, wohin. Herr, da, wo die Richtung des Lebens klar auf dich abgestimmt ist, bei den Gläubigen in diesem Raum, da bin ich dir von Herzen dankbar. Da, wo wir Phasen erleben, wo wir in deinem Haus leben, wo wir mit dir zusammen sind und wissen, wir sind Söhne und Töchter, Herr, für diese Zeiten bin ich dir von Herzen dankbar. Gott, ich bitte für die Zeiten unserer Menschlichkeit, in denen wir glauben, anderswo sei mehr für uns drin. Oder in denen wir voller Missverständnisse sind dir gegenüber und vergessen, dass es eine lebendige Beziehung ist. Und dass wir den Status deiner Kinder haben, nicht den deiner Arbeiter. Herr, wo immer das nötig ist, wenden wir uns heute dir zu. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns befreist von Dingen, die uns auf Distanz bringen zu dir. Herr, wir glauben dir, dass du der bist, von dem Jesus hier spricht. Und ich bitte dich jetzt, dass du diesen Mantel der Sohnschaft um uns legst, den Ring der Autorität an unseren Finger steckst, diese Sandalen der Freiheit an unsere Füße steckst. Dass wir uns erinnern, dass wir dein geliebtes Kind sind, alle Zeit bei dir sind und dass du sagst, alles was mein ist, das ist auch dein. Amen. Nachdem wir davon gesungen haben, darf ich uns den Segen Gottes auch zusprechen für die kommende Woche. Genau, und wer kann, steht auf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.